Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und spreche heute mit Björn, ich glaube Jumbo, habe ich dich vorhin gar nicht gefragt, richtig?
Ja, Jumbo ist es, genau.
Wir unterhalten uns heute über ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich den Abenteuer PCT. Das ist der Pacific Crest Trail, einer der größten Fernwanderwege, den man so weltweit finden kann. In den USA eine Herausforderung über 4300 Kilometer. 6 Monate muss man normalerweise dafür einplanen und dann ist man schon gut dabei, wenn man den in der Zeit schafft, je nach Wetter. Der Björn, der ist den im Jahr 2023 gegangen, zusammen mit Annika, deiner Freundin.
Genau.
Und ihr hattet ja eigentlich, muss man gleich mal vorausschicken, das Pech, das war so ziemlich der schneereichste PCT, den es gab. 2023 war ein Hammerwinter. Die härtesten Voraussetzungen, die man haben kann.
Richtig, richtig. Da sind vom Ende Dezember an sind einfach wöchentlich Atmospheric Rivers durchgezogen. Das sind gigantische Niederschlagsfelder. Und in den Höhenlagen hat es dann eben alles abgeschneit. Und hat dafür gesorgt, dass Kalifornien bis hoch nach Washington alles im Schnee versunken ist im Gebirge. Und ja, es war so stark, dass Hütten zusammengebrochen sind in Mammoth Lakes. Sogar in dem einen Hotel, in dem wir waren, ist das Vordach fast eingestürzt. Das war gefährdet. Es war wirklich extrem, ja.
Man muss dazu sagen, der PCT hat auch noch die fiese Angewohnheit, so ziemlich über die höchsten Pässe und sowieso immer nur im Gebirge lang zu gehen. Also man ist sehr viel in der Höhe, steigt höchstens ab und zu mal ab, um ein Dorf oder ein Städtchen zu erreichen. Also das ist einfach auch ein ziemlicher Höhenweg. Und wenn es da noch Schnee hat, guten Morgen. Ah, genau, kleine Werbung noch für dich natürlich. Du hast auch ein Buch geschrieben, das jetzt am 9.01.26 rauskommt. 7 Millionen Schritte auf dem Pacific Crest Trail heißt das. Ich schreibe es natürlich auch in die Shownotes rein. Hab schon reinschmökern dürfen. Ist sehr, sehr spannend zu lesen, finde ich. Und man kriegt unheimlich viel mit, wie es auf dem Weg war und eben auch mit den Schneemassen. Jetzt aber so als direkten Einstieg, dass man gleich mal so ein Gefühl kriegt, was da eigentlich unterwegs auf einen zukommt, wenn man den wandert. Was ist denn so dein freudigstes oder schönstes Erlebnis gewesen auf dem PCT? Und wenn du es erzählen magst, vielleicht auch dein schlimmstes.
Also das schönste Gefühl war, ich glaube, da kommt mir immer eine Situation, das fand tatsächlich in der Sierra Nevada fand das statt. Da hatten wir sozusagen den letzten Sierra-Abschnitt auf dem Weg nach Kennedy Meadows. Nein, das war von Kennedy Meadows North in Richtung South Lake Tahoe. Und wir haben uns einfach verkalkuliert, was die Verpflegung anging. In Kennedy Meadows North, da war das Essen unfassbar teuer und wir mussten uns für 5 Tage ausstatten und waren dann ein bisschen geizig. Und haben uns irgendwie beim Frühstück total verkalkuliert. Wir hatten einfach nur einen großen Protein-Cookie, der seine 500 Kalorien hatte und haben den dann notgedrungen mit Erdnussbutter immer beschmiert und haben gemerkt, dass wir mit dem Frühstück überhaupt nicht auskommen. Sondern hat man natürlich immer ein paar kalkulierte Snacks und das Notessen und ist die ganze Zeit am Frieren und am 20 Kilometer am Tag abreißen, trotz dieser Schneemassen. Und wir haben einfach gemerkt, oh Gott, also der Hunger, der hat uns total, total an uns genagt.
Und das bei der Kälte, das ist ja doppelt zehrend einfach. Ne? Ist ja so schon auch sau anstrengend der Weg, gerade mit Pässe und Höhen und allem. Ne? Und wenn es dann noch ordentlich Schnee hat, man weiß ja selber, wie kräftezehrend es ist, sich im Schnee fortzubewegen.
Genau das. Und tagsüber hat natürlich die Sonne geschienen und hat uns gewärmt, aber es war halt einfach bis ungefähr 8 Uhr morgens wirklich unfassbar kalt. So. Und dann sitzt man da im Schnee und hat ein dürftiges Frühstück. Naja, und dann kamen wir an der Passstraße raus und haben an dieser Straße stand dann einfach ein Pavillonzelt, mehrere Pavillonzelte und ein Auto und es fuhren an dieser, die Straße, die war freigeschmolzen und wir kamen da total zerschreddert aus der Wildnis, haben diese Straße gequert und dann fahren diese Radfahrer da vorbei, die haben so ein Fahrradrennen abgehalten und wir dachten, oh Gott, wenn ihr wüsstet, wo wir gerade herkommen und dann sehen wir diese Pavillonzelte und das Auto und stolpern von dieser 2 Meter Schneewand runter auf die Straße. Die war reingefräst in die Schneedecke und sehen diesen Typen da stehen und sagen, bist du hier für die Fahrradfahrer? Und er so, nee, ich glaube für euch. Und wie so, was? Ja, und dann stand da Chipmunk, sein Trailname, einfach also ein Trail Angel, der eine Woche vorher oder drei Tage vorher in Caddy Meadows North auf der Ranch angerufen hat und gefragt hat, sind schon Hiker unterwegs? Und hat dann uns aufgelauert, hat kalkuliert, naja, so bei Schnee, wie schnell werden die unterwegs sein, und hat uns einfach zwei Tage lang aufgelauert in der Hoffnung, uns abzupassen, und hat einfach an diesem Pass gewartet, hat seine Station aufgebaut, uns abgefangen und uns dann von vorne bis hinten mit Frühstück bedient, hat uns Steaks gebraten. Da habe ich echt fast geweint, als ich dieses Steaks, als ich von Steaks gehört habe, oder hier Frühstücksflocken satt, und hat uns Socken getauscht und wir konnten unsere Sachen laden. Das war so eine kleine Oase der Zivilisation mitten in diesem Schneechaos. Und das war, also das fällt mir als erstes ein. Es gibt natürlich zig schöne, wunderschöne Momente, die man erlebt hat, aber ich sehe als erstes eben diese Versorgungsstation nur für uns von Chipmunk, und wir haben viel zu lange dann da rumgehangen bis um 3 Uhr nachmittags und haben den Fahrradfahrern zugejubelt, die angefeuert und ja, wir uns wie die Könige gefühlt. Das war so der schönste Moment. Und ich glaube, der schlimmste Moment,
muss man sagen, nur für die Leute, die sich nicht so auskennen, so ein Trail Angel, das gibt immer Leute, die das als Hobby haben, das kann man eigentlich nicht anders sagen, zu schauen, wer ist denn auf dem PCT unterwegs und kann ich den Leuten einfach was Gutes tun. Eben wie du sagst, da sind Verpflegungsstände. Manchmal ist das ja auch nur eine Box, wo jemand sagt, ey, da fülle ich regelmäßig eine zuckerhaltige Limo rein, weil wenn die auf dem Pass oder nach dem Pass durchkommen, dann brauchen die das. Also das ist, das kennt man so im europäischen Raum eigentlich gar nicht, ne? Dass es da Menschen gibt, die einfach eine Freude dran haben, da die Hiker zu unterstützen.
Ja, richtig. Das sind so Leute, die wollen teilhaben an diesem Weg. Und das wollen sie, weil sie entweder den Weg mal selbst gegangen sind und was zurückgeben wollen, oder aber, weil sie es nicht mehr können aus Altersgründen, aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Es ist Durchschnitt, also im Durchschnitt sind es wirklich ältere Personen, die es machen. Und die wollen dann eben durch diese Begeisterung daran teilhaben und die Leute unterstützen. Und das sogar aus so einem Sportsgeist raus. Also es geht bis hin zu Fanwesen. Also wir hatten auch so einen privaten Trail Angel, der ein regelrechter Fan von uns war, weil ich nebenbei gebloggt habe. Und ein Freund, der hat einen Vlog auf YouTube geführt. Yeah. Und auch dem ist er gefolgt und hatte so richtig, er kannte uns alle bei unseren Trailnamen, hat uns da begleitet und ist uns zweimal hinterhergefahren. Nur einfach, um uns zu unterstützen. Also total Wahnsinn. Das war Lawrence.
Und das ist natürlich super, ne? Wenn du so einen hast, der so Fan ist, dass du immer wieder auf so schöne Momente hoffen kannst. Trail Magic heißt das auch, wenn man an so eine Stelle kommt, wo einem einfach was unfassbar Gutes, Unerwartetes begegnet. Aber jetzt haben wir schon schöne Sachen gehabt. Gibt es denn auch so das Allerschlimmste, was dir passiert ist?
Ja, also wirklich diese Nahtoderfahrung in der Nähe von Flüssen, das hatte immer bei mir mit Wasser zu tun, während Annika total... Und auch Karate Kid, also auch ein Freund von uns, der länger mit uns unterwegs war, sehr lange über 1000 Meilen mit uns gegangen ist. Die beiden haben es total genossen, Flussquerung zu machen. Für mich gerade in der Sierra Nevada war es die Hölle. Irgendwann später in Washington oben war es irgendwie Daily Business und man ist einfach durchgelatscht, ohne sich Gedanken zu machen. Aber Flussquerung generell, dieses tägliche darauf nicht hinfiebern, aber darauf hinbibbern. Wir werden heute mehrere schwere Querungen haben, die sind in einem normalen Jahr schon kritisch und wir wissen nicht, wie es aussieht. Wir wissen überhaupt nicht, ob wir rüberkommen, durchkommen. Und dann bist du irgendwann, du hörst schon aus der Ferne dieses Rauschen, dieses andauernde, laute Rauschen von Schmelzwasser und du hast keine Ahnung, wie der Fluss aussieht. Es kann ja bis dahin gehen, dass man umdrehen muss, weil man es nicht schafft.
Und Brücken gibt es ja eigentlich auch nicht, weil man auch, bringt auch nichts, weil die dann bei der Schneeschmelze eben weggerissen werden oft. Ne? Also was bringt es da, eine Brücke anzulegen? Also muss man, ich glaube, das ist eh auch so ein kniffliges Ding. Ne? Man muss den Zeitpunkt abwarten, wo der Schnee eigentlich ein bisschen schmilzt, aber noch nicht zu weit geschmolzen ist, weil du sonst eben die Flüsse nicht mehr queren kannst. Also das stelle ich mir auch so ein bisschen so einen Dauerstress vor. Ne? Ja. Sind wir eigentlich zu spät dran oder noch knapp zu früh? Und wie geht das jetzt?
Es ist wirklich so, es ging dann ein bisschen zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, wir sollten wirklich nicht hier sein, weil man da gemerkt hat, okay, die Schmelze ist zu weit. Ja. Es sind keine Schneebrücken mehr da. Wir haben dann doch noch welche gefunden. Man denkt dann immer, okay, es gibt keine mehr. Dann findet man doch einfach eine riesige Lawine, die das ganze Tal über mit Schnee geflutet hat und kann dann doch wieder über den Fluss, weil der noch da unterläuft. Aber es ist genauso, wie du sagst, es gibt bei den, wir reden ja nur von Creeks. Also eher Bächen, in Anführungsstrichen. Die Flüsse, die haben schon Brücken, aber diese Bäche, die schwellen eben wirklich zu Flüssen an in der Schmelze. zur Flussbreite und sind deshalb, kann man sie gar nicht wirklich mit einer Brücke über versehen. Und meistens ist man so weit im Hinterland, dass man da auch gar nicht so einfach eine Brücke bauen kann. Also das Material muss eingeflogen werden. Und das hat's dann eben so, das war wirklich das Schlimmste überhaupt auf dem Weg. Dieses Bibbern, dieses morgens aufstehen und wissen, okay, der Pass ist eine Sache. Das war auch am Anfang wirklich so 100 Meter hohe Pässe, eine Eiswand. Man weiß nicht, ob man eine Route findet. Man weiß nicht, ob der überhaupt gangbar ist. Aber irgendwie, wenn man in der Wand dann war und irgendwie hatten wir auch Glück und haben Fußtritte gefunden, haben eine Route gefunden und konnten der einfach folgen. Und wenn man in der Wand war, dann macht man Schritt für Schritt. Aber die Flussquerung, da gibt's keine Fußabdrücke. Da hat man irgendwann dann zum Glück von Leuten, die vor einem waren oder auch Leuten, die hinter einem waren, denen hat man dann Satellitendaten geschickt, die GPS-Daten, wo man gut queren konnte. Aber gerade anfangs diese Findungsphase fürchterlich aufreibend, fürchterlich. Ja, mit Adrenalin, also wir haben wirklich so sauer gestunken, gerade in der Sierra Nevada, weil wir so viel Adrenalinausschüttung hatten.
Aber das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist ja echt purer Stress, ne? Also das ist
ja, es war wirklich purer Überlebensstress. Und dann, wenn man noch mit einem Partner zusammen ist, diese dauerhafte Angst, dass da was passieren könnte. Mhm. Und gerade den Eltern gegenüber, den Schwiegereltern gegenüber, dass da die Angst ist, ja, ich will da nicht anrufen müssen. Ich will nicht Bescheid sagen müssen. Da ist was passiert. Ja. Ja, das.
Boah, ja. Aber ihr hattet auch, glaube ich, echt die fiesesten Bedingungen, haben wir schon gesagt, gerade mit dem, mit dem fetten Schnee, den es da einfach gab. Jetzt möchte ich aber nochmal ganz zurückspringen, so in der Chronologie. Wann ist überhaupt die Idee gereift? Man möchte den PCT gehen, jetzt du mit deiner Freundin zusammen, mit der Annika. Seid ihr da zusammen drauf gekommen? Warum muss es der PCT sein? Magst du da mal so ein bisschen Einblick geben? Wie kommt man auf sowas?
Also ich war schon immer vom Fernwandern fasziniert, also von diesem von A nach B gehen. So, ich ganz früher auf dem Dorf dann mal die ersten Begegnungen mit Wandergesellen, so Tippelbrüder, die 3 Jahre und einen Tag durch die Welt ziehen, wenn sie auf der Wald sind. Und das fand ich schon immer faszinierend, dieses freie, ungebundene Draußensein, alles, was man hat dabei, alles, was man braucht dabei zu haben, nur mit Zelt und Gaskocher sich irgendwie am Leben zu erhalten, sich total zu reduzieren. Und habe dann erstmal im europäischen Raum angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe die europäischen Fernwanderwege gefunden, bin dann irgendwann auch den Jakobsweg gegangen und habe da dann gemerkt, okay, da geht mehr. Und da gab es schon vorher so dieses klitzekleine Fünkchen im Hinterkopf, irgendwie will ich mal den Pacific Crest Trail laufen. Und das war bei mir gar nicht der Wild-Film, der das verursacht hat. Also es gibt ja den Film Wild, das große, ich weiß gar nicht, wie der Untertitel ist, der mit Reese Witherspoon darüber spielt, dass da ich komme gerade leider nicht auf ihren Namen, tut mir leid, dass die da auf dem PCT unterwegs ist. Das war ein sehr populärer Film, der hat es ja auch in die Kinos geschafft. Und bei mir war es eher die ZDF-Doku von Ingo Zamperoni. Die ist ja recht, das ist eine sehr bekannte Doku von 2011, 2012. Und da ist auch ein Kieler Paar tatsächlich, was begleitet wird. Mhm. Und die hat mich sehr dazu inspiriert, weil die Bilder so schön sind, weil dieser Weg so weit draußen ist, in wirklich unerschlossener Wildnis. Und das hat mich einfach, ja, gefesselt, dass man auch in einer vollkommen anderen Landschaft unterwegs ist, als wir sie hier in Europa haben. Ja. Erst von der Wüste ins Hochgebirge, dann diese unendlichen Nadelwälder.
Ja, die Unterschiede sind ja auch krass. Ja. Ne? Du läufst da oben in Schnee und Eis, steigst vielleicht ab, weil du halt da unten zu dem Städtchen möchtest und stehst dann unten bei 30 Grad. Also das stelle ich mir auch brutal heftig vor, diese Unterschiede. Ne?
Es ist ein bisschen schleichend, aber wirklich signifikant krass war es beim San Jacinto-Gebirge. Das ist so gerade kurz, ich glaube nach 200 Meilen ungefähr, so ungefähr 2 Wochen, dann kommt schon dieses Gebirge und das geht hoch auf bis zu 3000 Höhenmeter. Mhm. Und man kommt gerade aus der Wüste und ein Tagesmaß später ist man im Schnee und dann in einem richtig steilen Gebirge. Auch das eine sehr unangenehme, das können wir als kleinen Nachtrag machen. Also diese Querung, wir waren alle vollkommen neu im Schnee und haben diese Querung gewagt an diesen wirklich super, also an den steilsten Hängen, die es auf dem Trail eigentlich gibt. Und da waren wir alle so, hatten schon unsere Mikrotraumata danach. Aber wir haben es uns ja auch ausgesucht. Wir wussten ja, was kommt. Wir haben uns zu Hause in die Augen geguckt, haben gesagt, wollen wir es machen? Wir haben uns dafür entschieden und haben immer gesagt, wir gucken mal, wie es geht und machen das dann. Und haben auch genügend andere Verrückte gefunden.
Ne? Und ja, man ist da ja nicht allein. Das ist ja eine super lebendige Community, wo man sich normalerweise auch gegenseitig komplett unterstützt. Du hast ja schon gesagt, man schickt sich, wenn man Netz hat, gegenseitig irgendwelche Tipps und Tricks. Und ihr habt ja auch sehr viel mit dieser Far-Out-App gearbeitet, wo, glaube ich, auch aktuelle Wasserquellen verzeichnet werden und wo ist ein gutes Lagerplätzchen, ne? Also wo hat man eine Chance, sein Zelt aufzustellen. Also da gibt es ja jetzt schon wirklich gute Hilfsmittel und eben die Community, die trägt einen ja auch ganz schön.
Genau so. Also man hat über Facebook viel Kontakt, man hat die Fahrrad-App, das ist im Prinzip nur eine GPS-geortete Navigations-App, wo der Trail drauf ist und dann gibt es für jeden Punkt, wo man sich, für jeden interessanten Punkt gibt es so einen kleinen Hotspot, also kommende Wasserquelle, Zeltplätze, Straßenquerung und dann sind da Kommentare, die sind auch offline einsehbar, von Leuten, die vor einem da waren, die sagen, ja, das Wasser fließt noch in trockenen Jahren oder gerade später im Jahr war es dann sehr wichtig oder komplizierte Eisquerungen, die waren meistens gar nicht so kompliziert, wie es dann stand, weil da ist auch sehr viel Panikmache oder man hat halt WhatsApp-Kontakte, also sobald man wieder Internet hat in Ortschaften, hat man dann die Kommentare im Fahrort aktualisiert, war wieder geupdatet und hat sich sehr viel mit WhatsApp mit Leuten unterhalten, die vor einem und hinter einem waren, hat Tipps nach hinten geschickt und Tipps von vorne bekommen, von vor einem und es war wirklich, dass die Hälfte findet wirklich digital statt mittlerweile oder ein Viertel des Weges, weil man sich eben so viel austauschen kann, was ja eine super Hilfe ist und den Weg auch wirklich sehr vereinfacht hat, ja.
Ja, da fragt man sich echt, ich glaube, den gibt's ja schon seit 74 oder ich weiß nicht, die Zahl im Kopf. Da gab's ja eben noch nicht so arg Internet, ne? Also da fragt man sich auch, okay, das haben Leute auch geschafft und mit Klappkarte wahrscheinlich und keine Ahnung, Zettel hinterlassen irgendwo, so Warnungen oder keine Ahnung, wie die sich dann beholfen haben. Haben sie aber auch hingekriegt und da haben wir heutzutage natürlich schon Vorteile mit unseren digitalen Sachen und digitalen Möglichkeiten, muss man sagen.
Auch was die Nahrung angeht, die Ausrüstung, es war immer 30 Kilo Ausrüstung, es war immer Konservendose dabei, weil es keine Trockennahrung gab. Ja. Das muss man ja alles bedenken und trotzdem gab es dann Leute, da gab es so 10 im Schnitt haben das dann wirklich geschafft im Jahr. Irgendwelche wirklich, das müssen so unfassbar taffe Personen gewesen sein, die das geschafft haben. Ja.
Wie hast du dich denn überhaupt drauf oder ihr euch vorbereitet? Also wie lang und auf welche Art und Weise? Und magst du bei der Gelegenheit auch mal den Trail nochmal so als ganzes Unternehmen zusammenfassen, dass man nochmal genau weiß, was einen erwartet und wie man sich überhaupt vorbereiten muss?
Also es ist ja so, der Trail startet, also man kann ihn von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord gehen. Von Süd nach Nord ist er ein bisschen einfacher, weil Südkalifornien dichter besiedelt ist. Das heißt, man hat kürzere Abschnitte, an denen man sich neu versorgen kann mit Lebensmitteln oder Gas. Und deswegen
also für den Einstieg besser, ne?
Für den Einstieg. Das ist sich gewöhnt. Richtig, also von Norden her kommt eigentlich sehr schnell in Abschnitte, hat man fast 200 Kilometer nur Wildnis. Und wenn man da noch junge Füße hat, und das Essen mitzuschleppen und der Weg ist da sehr schlecht ausgebaut, nicht zu empfehlen. Aber dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, von Süd nach Nord zu gehen, also Nobo Northbound. Und da fängt er eben an der mexikanischen Grenze an und ist dementsprechend heiß. Das heißt, man hat, wenn man da startet, hat man ein gewisses Fenster von März bis Mai, in dem der Weg machbar ist bis Ende Mai.
Weil es sonst zu heiß wird.
Weil es sonst zu heiß wird eben, auch auf 800 Höhenmetern.
Ja.
Ne, auf 800 Höhenmetern startet er und trotzdem ist es sengend heiß in der Wüste und es war auch im April tagsüber sau heiß, Entschuldigung, es war wirklich sehr heiß, hat nachts trotzdem noch gefroren und man hat eben diesen Mix aus Höhenkälte nachts und Hitze durch die Sonne tagsüber. Die direkte Einstrahlung ist echt immens. Und das geht dann so 700 Meilen, also über 1000 Kilometer bis nach Kennedy Meadows South.
Das kann ja schon die ersten zermürben, ne? Dieser ständige Wechsel zwischen heiß und kalt und du musst halt weiter, dass du irgendwann ankommst, ne? Also
richtig.
Okay.
So, man ist immer, man zieht immer Gebirgsketten entlang dabei. Also es wurde versucht, alle Gebirgsketten auf dem Weg nach Norden zu verbinden. Von Campo aus in Kalifornien beginnt, über die Laguna Mountains, dann das San Jacinto-Gebirge und dann kommt man irgendwann nach San Gorgonio langsam in die Sierra Nevada, die berühmt-berüchtigte, die kennt man ja aus etlichen Filmen, Büchern, ein wunderschönes, steiles, aufgeschobenes Gebirgsmassiv, was sich auf bis zu 4000 Metern hochschiebt und da fängt es wirklich an, also da hat sich dann auch für viele der Weg getrennt. Viele haben dann bis Kennedy Meadows durchgezogen und haben da dann für sich entschlossen, nee, der Schnee ist nichts für mich. Ich weiß nicht, was da kommt. Und haben sich dann von da aus erstmal verabschiedet, sind nach Norden geflippt, sagt man. Flip-Flop-Hiking ist dann, wenn man den Trail nicht an einem Stück kontinuierlich macht, sondern einfach verschiedene Abschnitte, die gerade passen, dann durch hin und her trampen oder Uber miete oder ein Trail Angel fährt ein für Benzingeld, dann den Weg so komplett läuft, aber eben in Abschnitten, ohne sie hintereinander zu gehen.
Und dass man dann wieder zurückgeht, wenn da die Bedingungen besser sind.
Wenn der Schnee geschmolzen ist. Also viele hatten dann den Traum, also die hatten traumhafte Bedingungen dann, die haben dann im September die Sierra Nevada voll gemacht, sind die abgewandert und hatten dementsprechend ein traumhaftes Erlebnis. Bin ich auch ein bisschen neidisch. Ich würde sie so gerne mal ohne Schnee sehen. Das ist ja wunderschön da oben.
Naja, kannst ja noch mal hin. Ist ja nicht so, dass das jetzt...
Ja, tatsächlich. Ja. Wer weiß. Das ist ja... Ja. Nee, und danach kommt Nordkalifornien, auch wieder sehr heiß. Ne, man hat dann ist dann irgendwann im Sommer langsam, also im Juni, Juli hatten wir dann, waren wir in Nordkalifornien unterwegs. Das sind noch mal 700 Meilen. Also Kalifornien ist über 2000 Kilometer. Ist es lang. Und danach kommt der Start Oregon, der dann eher ein bisschen flacher ist. Es sind nicht so steile Anstiege, es sind nicht so hohe Gebirge, in den Kaskaden, den sogenannten. Und das ist wiederum vulkanisch. Das heißt, es kommt auch vulkanische Gesteine. Es wird waldiger, es sind mehr Seen und überall sind
diese gigantischen... Kann man dann auch mal reinhüpfen, ne? Wenn man dann, mal wärmer ist, ist man wahrscheinlich froh. Weil Schnee hast du ja wahrscheinlich noch nicht mal lustig, irgendwie zu waschen oder so, ne? Und dann, wenn es dann doch irgendwie Richtung Sommer geht, dann kannst du echt die Bergseen auch mal nutzen.
Ja, herrlich.
Um so eine Grundhygiene zu haben. Ich glaube, das ist eh so ein Ding. Damit muss man auch auf dem Weg klarkommen, ne? Dass man halt nicht immer eine Dusche hat.
Von der hat man sich da zu dem Zeitpunkt schon längst verabschiedet, von der Grundhygiene. Da hat man, weiß man, also ich habe meine Füße musste ich in Vancouver dann in Kanada, musste ich echt mit so einer Gemüsebürste sauber schrubben, weil der Dreck nicht mehr runterging. Also kommen wir zurück. Also am Ende von Oregon, nachdem man wirklich dann eigentlich, also ich wollte dann schon gar nicht mehr, ich war echt aufgebraucht dann kommt eben Washington. Ja. Und Washington State ist einfach ein wunderschöner Staat. Das ist wirklich für mich bisher, was ich auf dieser Welt gesehen habe, der schönste Flecken Erde, den ich gesehen habe. Es ist eben dieser Mix aus weit entfernten Vulkanen, die schneebedeckt sind. Man geht in exponierteren Höhenlagen wieder. Es ist bei weitem nicht so hoch wie in der Sierra Nevada. Der höchste Punkt von Oregon und Washington ist tatsächlich in Oregon, aber er fühlt sich nicht so an. Also ich hätte da auch in der Lüneburger Heide sein können tatsächlich.
Echt?
Wie das aussah. Ja, also es kam mir überhaupt nicht so vor. Es war sandig, so ein bisschen ein paar trockene Kiefern und oder Pinien.
Ja, wahrscheinlich warst du durch die Sierra Nevada so abgehärtet, dass da alles danach eh so ein bisschen lockerer war, ne?
Also richtig, das kam einem gar nicht mehr so schlimm vor tatsächlich. Und dann ist eben Washington, ja, das war das große Finale für mich. Überall Fahne, überall Blaubeeren, überall schöne Flüsse, Seen weniger, aber diese Flüsse in Verbindung mit dieser Hochgebirgslandschaft, es war einfach malerisch und ja, man ist verliebt in diesen Staat irgendwann, ja. Bis man dann irgendwann oben in Kanada ankommt, wenn schon die Huckleberries und die Blaubeerbüsche rot sind, der Herbst ist da und der erste Schnee und Frost kommt wieder. Ja, und dann hat man, wenn man Glück hat, weil Glück gehört auch wirklich dazu, dann hat man eben das Ding hinter sich gebracht. Mhm. Und die Vorbereitung darauf, um sich darauf vorzubereiten, war tatsächlich viel Laufen gehen.
Du hast irgendwas auch geschrieben, jahrelang. Da dachte ich so,
muss man
schon
einen
langen Atem haben, ne? Wenn man sich da jahrelang auf so einen Weg vorbereitet.
Es war ja dem geschuldet, dass wir ein Sabbatical jeder hatten. Wir haben einen Sabbatical-Vertrag auf der Arbeit gehabt und der war eben anderthalb Jahre vorher schon. So, und dann weiß man, okay, ich habe dann 70% meines Gehalts ausgezahlt bekommen, habe aber weiterhin 100% Vollzeit gearbeitet und habe dann während meiner Abwesenheit 100% des Gehalts 70% des Gehalts ausgezahlt bekommen, während ich 100% weg war für 7 Monate. So, und ja, das habe ich damit eingezählt. Ja, das war wirklich ein großes Glück. War ich auch sehr dankbar dafür, diese Chance haben zu können, weil es ja sehr viel Gelddruck dann zumindest nimmt. Ne? Man muss nicht ans Ersparte ran. Aber natürlich habe ich mich auch jahrelang in Sachen Ersparnisse darauf vorbereitet. Also ich habe jahrelang Geld zurückgelegt, zugeguckt, dass man sich kein Haus um den Hals hängt, was man abbezahlen muss. Mhm. Also wir waren sozusagen schuldenfrei, als wir da hingefahren sind, hatten keine Kredite laufen. Das waren alles so, das war auch die jahrelange Vorbereitung. Also man hatte immer im Hinterkopf, wenn wir das Ding dann gehen, dann wollen wir es ohne finanzielle Sorgen machen. Ja, dann gehört
dazu. Was braucht man denn so an Geld, wo wir gerade über das Finanzielle reden? Magst du da auch mal kurz einen Einblick geben, wie teuer das ganze Ding so ist?
Also 10.000 Euro sollte man schon, das ist der Schnitt, den man für das halbe Jahr einplanen muss, was ja, wenn man hier keine laufenden Kosten mehr hat, ne, wenn man so zusieht, dass man die Wohnung untervermietet, keine Kredite laufen hat, dann ist es relativ günstig, das Leben. Also wenn man mal hochrechnet, was man hier so in einem halben Jahr an Gas, Strom, Wasser, Miete, Unterhalt so loswerden kann, Autoabzahlung und so, dann kommt man ja, weiß ich nicht, dann kommen viele ja über 10.000 Euro. Und
na gut, aber ja, wenn man so flippt, wie du sagst, dann ist es natürlich mehr Geld, das man braucht. Ne? Ja. Wenn man einen Flug einschiebt oder eben irgendjemanden bezahlt, dass man irgendwo hingebracht wird oder andere Unterkünfte hat, dadurch auch Pause sich gönnt oder wie auch immer. Das wird dann ja gleich im Schnitt, schlägt das ja ganz schön zu Buche. Ne?
Ja, richtig, richtig. Das geht richtig ins Geld. Oder kommt ja immer darauf an, wie man sein Leben, also ein Freund von uns, der hat nur 3.000 Euro ausgegeben. Der hat aber auch in jedem Ort bei einem Trail Angel übernachtet und hat kein Geld für Essen ausgegeben, hat immer im Restaurant nach Tagesresten gefragt und so. Also der war sehr, sehr low budget unterwegs und hat seine Flüge auch so schlecht gebucht. Also der musste dann noch mit dem Fahrrad von Paris nach Spanien zurück, weil er einfach den besten, billigsten Flug genommen hat, den es gab. Ja, es ist alles möglich. Es kommt darauf an, wie man selbst sich so, was man für Ansprüche hat. Wir haben dann schon gerne mal gegessen, haben dann aber irgendwann auch gesagt, wir gehen nur noch einmal in der Stadt essen, vor allem nicht zweimal am Tag. Und dadurch hat sich dann das Budget auch recht gut gehalten. Also wir haben ja auch sehr viel Ausrüstung unterwegs kaufen müssen. Die das Flüge sind nächste, mit drin. Ne?
Ja. Du brauchst ja auch, was hast du glaube geschrieben, alle 800 Kilometer nochmal ein neues Paar Schuhe, weil die einfach durch sind. Ne?
Richtig.
Also,
Ja, das ist die weitere Vorbereitung zum Beispiel war ja auch, wir brauchten ein Visum, Touristvisum, was für 6 Monate gültig ist. Mhm. Wir brauchten unsere Permits, wo man sich bei so einer Lotterie einloggen muss zur bestimmten Zeit, um sich seinen Starttag aussuchen zu können. Und der muss natürlich auch so passen, dass es mit dem Sabbatical und der Arbeit passt. Dann erst danach den Flug buchen. Das muss ja, also mein Bruder zum Beispiel, der hat am Freitag 2 Tage bevor unser Flug war noch geheiratet. Also das hat alles perfekt gepasst. So,
Was zahlt man denn für das Permit?
Das Permit selbst ist umsonst, man zahlt ja fürs Visum Geld. Und das Visum sind über 160 Euro, meine ich. Ich weiß, es ist vielleicht teurer geworden jetzt. Man muss unendlich viele Unterlagen dafür zusammensuchen, um nachzuweisen, dass man nicht illegal einreisen möchte. All so eine Dinge. Mhm. Also man muss extra nach Berlin fahren zur Anhörung. All diese Dinge.
Ach du Herrje, okay, also im Vorfeld dann auch für sowas, einfach für die Behördengänge und die Formulare und Formalitäten einfach auch nochmal Zeit aufbringen und das gut durchorganisieren.
Der deutsche bürokratische Traum, ja. Also ich hab ein Testament geschrieben, ich habe eine Patientenverfügung geschrieben, ich musste Post umleiten zu meinen Eltern, Bankvollmacht für meine Mutter, all so eine Dinge, die müssen bedacht werden. Meine Steuerunterlagen mussten alle vorbereitet sein, damit meine Mutter die dann für mich einreichen kann, weil ich das unmöglich aus den USA hätte einreichen können. All so eine Sachen muss man berücksichtigen, ja.
Ja, und unterwegs ist ja auch die Logistik nicht zu verachten. Nee. Ich habe ja schon gesagt, so alle 800 Kilometer rund neue Schuhe. Das heißt, du musst so planen, dass du dann irgendwo in eine Stadt kommst, wo eben ein Outdoor-Shop ist, wo du eine Chance hast, ein paar neue Schuhe zu kriegen. Und und auch mit dem Essen. Also ihr habt ja mit Bounce-Boxes gearbeitet. Und außerdem eure Bear-Cans, also die bärensicheren Dosen, immer schicki befüllt. Magst du mal was zu dieser Organisation sagen? Also für mich hat sich das ein bisschen angefühlt wie so ein Dauer-Orga-Stress auch. Ja. Also, wo sind wir? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir wieder zurück auf den Trail? Wie kommen wir da runter? Und
Es ist genau, hast du richtig rauslesen können, dass es war wirklich mit unfassbar viel Logistik verbunden, das Ganze. Ja. Weil ja nur alle paar Tage kommt man in eine Stadt und vielleicht hat die nur eine Tankstelle zum Beispiel, wo man höchstens mal Ramennudeln oder Chips bekommt, aber eben nicht die ausreichenden Kalorien, die man dann benötigt für den nächsten Abschnitt. Und gerade Oregon, Washington ist da sehr dünn besiedelt. Da haben dann ja auch dementsprechend hohe Preise, die Lebensmittel. Oftmals ist das ja auch so, das ist gar nicht wie hier, dass da die Preise ausgeschrieben sind. Man nimmt sich alles, was man braucht, geht zur Kasse und hofft, dass es nicht zu teuer wird. Und und kriegt dann erst an der Kasse den Preis. Und dementsprechend ist es anzuraten, gerade auch wenn man vegan unterwegs ist oder glutenintolerant ist, dann sich seine eigenen Boxen vorzupacken. Man kauft sich in einer großen Stadt, in einem günstigen Supermarkt, kauft man sich die ganzen Lebensmittel, die man braucht und schickt sich selbst eine Resupply-Box. Und dann kriegt man auch wieder über Far-Out raus, wo es in der nächsten Stadt ein Post Office gibt, also die USPS oder der US Postal Service. Das ist eine Bundesbehörde und die sind dazu verpflichtet, Pakete auch Postwänden zu lagern, weil ja viel der Landbevölkerung gar nicht von der Post angefahren werden. Und die fahren dann eher zum Post Office und holen sich da ihre Pakete und Post ab. So, und dementsprechend kann man sich selbst ein Paket zur Post schicken, die das dann für einen aufbewahrt. Manchmal für 2 Wochen, aber viele Post Offices wissen ja, die kennen das mit dem PCT und die wissen, okay, wir lagern das einfach so lange bis zum ersten Schnee im Oktober oder so. Weil dann kommt keiner mehr.
Okay. Ja. Weil und dann wird das wieder so ein bisschen an, als hätte man da auch einen riesen Stress. So, wir müssen in 2 Wochen da sein, sonst schicken die unser Paket zurück. Ne? Das ist natürlich dann auch nochmal so ein Ding.
Das war gerade am Anfang so die große Angst und da wurde auch so viel Fearmongering betrieben, also Angstmacherei. Passt da bloß auf. Dann haben wir hatten wir das natürlich sehr ernst genommen, weil man will natürlich nicht ohne Paket da stehen, weil man sich auf das Essen darin verlässt. Aber es war tatsächlich so, man hat das dann mit der Zeit rausgefunden. Gerade in den kleineren Städten, da waren die mehr laidback, mehr entspannt. Da haben die gesagt, ja, nee, also wir machen das auch länger als 4 Wochen oder 2 Wochen. Und dann war man dann irgendwann auch entspannter. Und dann gibt's ja auch noch private Orte wie die Resorts in Oregon, die auch das Thema, also Paketannahme anbieten, muss man sich auch über Farout dann raussuchen. Ja, aber gerade dann, da muss man so, wenn man so 1 Monat im Voraus plant oder 6 Monate, Entschuldigung, 6 Wochen, dann muss man echt kalkulieren, okay, wo bin ich in einer Woche? Ne, wie viele Meilen mache ich bis da und dahin? Wie viele Kalorien brauche ich bis dahin? Wie viele Tage sind das? Wie viele Mahlzeiten sind das am Tag? Wie viele Snacks? Also bis hin zu Snacks, weil wir so gesagt haben, vormittags, nachmittags, abends jeweils so einen kleinen Snack, also irgendein Riegel. So runtergerechnet hatten wir das da tatsächlich. Und das muss man dann alles groß zusammenkaufen, durchzählen und dann in einzelne Pakete packen, die beschriften, irgendwie zur Post kriegen. Wirklich viel logistischer Aufwand und das dann noch verbunden damit, dann noch nebenbei zu bloggen, Tagebuch zu schreiben, der Familie Bescheid geben.
Sich und zu auch wandern auch noch, ne? Also ich meine, allein also das ist ja Stadt schon dann, eine Herausforderung, ne?
In der Stadt, das Wandern, das findet dann ja nicht statt. Das ist also ja so dieses Townlife. Nicht, ne? Das Townlife war dann irgendwie mit Freizeitstress verbunden, weil man will dann ja auch die Stadt genießen, die sich angucken, sich mit den Freunden vom Trail treffen, essen gehen, mal ins Kino gehen und so einfach so ein bisschen ausspannen und Ruhe finden, den Körper irgendwie sich entspannen lassen, so von den Strapazen.
Das ist doch total unwirklich, oder? Wenn du, sag ich mal, wirklich aus Schnee kommst, bist froh, dass du da eine Flussquerung geschafft hast, die Eiswand hast du auch irgendwie hinter dich gebracht, bist über einen Pass, und rein in die Stadt und dann ist da so normales Leben. Also das ist doch auch komisch und vor allem, also ich glaube, wenn du so was Anstrengendes hast, bist dann in der Zivilisation, hast du alle Vorzüge und dann zu wissen, oh, ich muss jetzt wieder in diese Saukälte, also das, ich finde das auch schwierig. Gibt es da nicht einen Moment, wo man sagt, ach nö, ich bleib jetzt hier und oder ist man so gierig zu sagen, ey, ich will aber weiter wandern und
also es gibt den Moment, wenn man in die Stadt kommt, dass man so ein bisschen überrascht ist und sagt, boah, was ist denn hier los und all die Autos und der Lärm und plötzlich Klimaanlagen, weil es so heiß ist draußen, man läuft dann, ne, also man ist oben am Pass, es ist kalt, steigt ins Auto, ne, wird von irgendwie mitgenommen, ist dann in einem temperierten Auto unterwegs und steigt aus und kriegt total das Brett ins Gesicht, weil diese Wüstenhitze dann auf einen wartet, weil man ja in die Wüste hinabgefahren ist. So, und dann wundert man sich, oh Gott, also hier machen alle ihren normalen Stiefel und haben ihren normalen Alltag in der Wüste und aber dann nimmt man das auch total schnell und gerne auf, weil es gibt plötzlich warmes, frisches Essen, es gibt Gemüse, es gibt frisches Fleisch. Also ich hatte totalen Proteinhunger die ganze Zeit und Fetthunger. Und man holt sich erstmal einen 1/2 Liter Milch und äxt den, weil man irgendwie auch dieses Kalzium, der Körper, der schreit nach bestimmten Mikronährstoffen. Mhm. Und dann weiß man instinktiv, was man jetzt gerade braucht. Und saugt diese ganze Zivilisation ganz gierig in sich auf, weil man denkt, boah, plötzlich ist das Leben wieder einfach. Und wird dann aber auch von Leuten aus der Stadt gefragt, ah ja, wo kommt ihr gerade her? Ja, vom PCT. Ah ja, schön. Ist da gerade viel Schnee? Und wir so, wenn ihr wüsstet, wo wir gerade durch sind.
Die weiße Hölle, ja klar.
Ja, genau, die weiße Hölle, ja, richtig, wir haben immer...
Ja, apropos Emotionen, das ist, glaube ich, auch ein ganz schönes Thema auf dem Ganzen. Ne? So Stress im Team oder du warst ja eben auch mit deiner Partnerin unterwegs. Das ist ist ja auch eine ganz spezielle Herausforderung. Ne? Man ist selber unter Stress und wie geht man denn damit um?
Also man hat diesen Dauerdruck, dass man nicht möchte, dass sich irgendjemand verletzt. Man hat Angst, man begibt sich ja wissentlich in eine Gefahr. und überlegt die ganze Zeit, ist das jetzt schlau, was wir machen? Nee, es ist nicht schlau. Können wir, was wir machen? Ja, wir können, was wir machen. Sind wir vorbereitet? Ja, so gut es geht. Und hat dann aber trotzdem immer wieder diese Angst im Hinterkopf, so was ist denn, wenn jetzt einem was passiert? Und das hat sich dann, gerade in der Sierra Nevada unter diesem Dauerstress dann so hochgeschaukelt, dass es sehr viele Spannungen in der Gruppe gab. Und nicht nur in unserer, sondern ich kenne fast keine Gruppe, in der es keine Spannungen gab. Das waren einfach, plötzlich hat man sich nicht mehr gegenseitig gemocht. Plötzlich ging man sich total auf die Nerven. Plötzlich hat eine kleinste Kritik an der gerade gewählten Route über einen Berg hat dann dafür gesorgt, dass man explodiert ist oder sie nicht mehr miteinander reden wollte. Und das ist eben das Ergebnis dieses Dauerdrucks gewesen. Hat sich dann aber zum Glück irgendwann wieder relativiert. Man hat sich eingefangen bis hin dazu, dass man irgendwann wusste, wie fähig die anderen sind. Dass die jetzt, dass die Person jetzt richtig führt, dass die Person jetzt weiß, was sie macht beim Flussqueren. Und dadurch ist man dann irgendwann wesentlich entspannter geworden und hatte diesen Druck nicht mehr. Aber gerade am Anfang der Sierra Nevada war das enorm. Oder auch schon vorher in der Wüste. Man hat sich ja so ein bisschen die Gruppe ausgeguckt, mit der man gehen möchte, in der Hoffnung, dass man dann auch starke Partner für die Sierra Nevada hat. Und
vor allem welche, mit denen es passt, ne? Also ja, ich meine, das muss ja auch von der Gehgeschwindigkeit her passen, von dem Gefühl, wann macht man eine Pause. Es müssen ja eigentlich auch die Gespräche passen, wenn man dann doch abends im Camp sitzt, ne? Also das hängt ja von ganz vielem ab, ob man sich mit den, wie es so schön heißt, mit der Tramily, also der Trail Family, ob man sich mit den Leuten wohlfühlt, ob man mit denen wirklich die 6 Monate mehr oder weniger runterreißt oder einfach mal 1000 oder 1500 Meilen gehen kann.
Also ja, eigentlich ist von vornherein klar, dass man nicht den ganzen Weg zusammen macht, sondern es sind irgendwie immer Abschnitte, die man zusammen verbringt, weil jeder ja, also es heißt ja Hike your own hike, ne, geh deinen eigenen Weg, so nimm dein Tempo, mach das nach deinem Geschmack. Das Ganze ist ja nun mal auch eine wunderschöne Zeit und die soll man sich nicht von anderen abhängig machen, aber man hat ja schon geguckt, würde ich dieser Person vertrauen, wenn ich irgendwo im Gebirge bin? Kann ich dieser Person vertrauen? Ist die Person überhaupt geeignet für extreme Situationen oder kriegt plötzlich einen Zusammenbruch irgendwo an einem Pass, wo es überhaupt nicht funktionieren würde? Das darf man ja nicht, ne? Oder ne? Also darf diese Person sich überhaupt dahin begeben? Es gab viele, die waren gar nicht vorbereitet und haben gesagt, ja, ich gehe da auch rein und wussten gar nicht, was da für Schneemengen sind und haben dann irgendwann gesagt, nee, ich drehe jetzt um. Oder haben irgendwann totale Panikentscheidung getroffen und sind plötzlich wie einer, der ist dann einfach gerade den Berg abgestiegen. Das habe ich so auch schon an der Zugspitze erlebt. Leute, die im Schnee nicht mehr weiter wussten und einfach jetzt ins Tal gegangen sind. Aber da unten war dann ein Fluss. Also wenn man eine Karte lesen kann, sieht man da unten, geht's nicht raus. Aber erstmal wussten die nicht weiter, haben den Weg nicht mehr gefunden. Also erstmal steil den Berg absteigen. Total irrational, aber dem geschuldet, sie wussten nicht, was sie tun. Und sie waren überhaupt nicht in der Lage, gerade einzuschätzen, was sie da gerade tun. Und
wenn du so jemanden in deiner Tremily hast, wenn sich so jemand einfach an dich rangehängt hat, das kann ja auch passieren. Man sucht sich ja dann je nach Zwischenstopp oder Resupply Place sucht man sich dann ja auch ab und zu neue Leute, weil die eigene Tremily die Teile weitergezogen sind oder jemand ist verletzt ausgestiegen. Also es kann ja auch ganz schnell passieren, dass sich dann so jemand in die eigene Tremily einschmuggelt, wo man denkt, das war jetzt ein Riesenfehler und das sprengt die ganze Gruppe.
Es gab ganz viele Fälle, von denen wir mitbekommen haben, von Freunden, die dann wirklich diese Person dabei hatten, diese besagte Person, die gar nicht dafür gemacht war, die, wo es nicht rechtzeitig erkannt wurde, wo, also man muss dann klar sagen, nee, du bleibst jetzt in der Stadt. Wir können dich nicht mitnehmen. Das ist zu gefährlich für dich und auch für uns. Weil wenn da oben was passiert, dann ist es wie in Stitches Fall, der Helikopter, der braucht manchmal einen Tag, bis der kommt. Und man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Helikopter kommt. Und da muss man knallhart sein und sagen, nein, wir dürfen dich nicht mitnehmen. Und uns ist auch der Fehler passiert. Wir haben einen mitgenommen, den kannten wir gar nicht. Und haben gesagt, na gut, bevor der alleine reingeht, dann nehmen wir den lieber mit. Aber der hat sich gleich am zweiten Tag verletzt, im Knie verletzt. Und wir haben dann seinen Rucksack genommen, wir haben sein Gepäck genommen, auf unsere Rücken verteilt. Den meisten Part hat Magpie gemacht. Ein junger Kerl, der hat dann eigentlich den kompletten Rucksack von Bridges getragen. Und wir haben dann gesagt, so alle unter uns, an der nächsten Passstraße, da wo dann Chipmunk lustigerweise, also der Trail Angel gewartet hat, der hat ihn auch noch mit ins Tal genommen, da haben wir gesagt, Bridges, da steigst du aus, da fährst du zurück in die Stadt, und er hat es auch von sich aus gesagt, nee, das ist hier nichts für mich, da muss ich raus. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Und das zu erkennen, das ist zwar hart, das mag jetzt hier unsolidarisch klingen, aber da geht es auch um die eigene Sicherheit. Und da muss man klar sagen, nee, tut mir leid, du musst hier unten bleiben, das Risiko können wir und du nicht aufnehmen. Und das war auch ein Druck, der dann auf allen lastete in der Wüste, ich muss jetzt eine starke Gruppe finden. Und diesen Druck hat man bei allen gemerkt, die auch in die, wo klar war, dass die in die Sierra Nevada wollen. Die haben dann jeden beäugt, ist diese Person geeignet, will ich die an den Beinen, an den Hacken haben oder nicht. Ja, das war ein großer Druckpunkt auch, bis zur Sierra Nevada eine starke Gruppe zu finden. Ja.
Ja, und was ist mit dem Gedanken ans Aufgeben? Kommt sowas mal auf? Ich meine, ihr habt den Bridges gesagt, du gibst jetzt wenigstens in unsere Gruppe auf und schaust, dass du deinen eigenen Track hikest. Aber ja, hast du selber mal überlegt, ey, das gebe ich besser auf, das gibt keinen?
Nee, ans Aufgeben habe ich, also man denkt schon, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe mir immer überlegt, ich kann ja jederzeit innerhalb kürzester Zeit wieder in Deutschland sein und in einem Besprechungsraum ohne Fenster sitzen und mich um die Probleme.
Schöne Aussicht, ja.
Ja. Und mich um die Probleme anderer Leute kümmern. Und es gibt auch diese Aussage, never quit on a bad day. Es ist ja immer mal ein schlechter Tag und es wird auch wieder besser. Und ich hatte mir so die 10 Punkte aufgeschrieben, warum ich den Weg gehe, was passiert, wenn ich ihn schaffe und was passiert, wenn ich ihn abbreche. Und das hat mich irgendwie am Laufen lassen. Und immer wenn ich down war, dann konnte Annika mich auch wieder motivieren. Auch wenn ich Heimweh hatte, hatte man ja immer so ein Stück Heimat dabei in Form der bekannten Person. Man war ja nie alleine und hatte dadurch immer eine positive Unterstützung. Das war dann natürlich mental sehr angenehm, sehr, sehr einfach oder vereinfachter. Aber ich hatte einmal den Gedanken zu flippen. Also, und das war gerade, als wir dann in Bishop ankamen, nach der ersten anstrengenden Querung der Sierra Nevada, so der längste Abschnitt, die schlimmsten Pässe. Da habe ich dann tatsächlich gesagt, ich will das nicht mehr, das war mir alles zu gefährlich. Und habe mich dann aber, ich weiß nicht,
auf welchen Grund. Da stand ja nochmal Flussquerungen an, ne? Das war ja so, ist ja so dein persönlicher Elefant im Raum da. Eine fiese Flussquerung.
Die standen bevor im nächsten Abschnitt. Und dann war aber irgendwie die Stadt so revitalisierend und man hat sich mit so vielen Leuten unterhalten, auch Leute, die man noch gar nicht kannte, die aber schon vor einem weiter durch waren, dass man irgendwie so motiviert war, nee, wir ziehen das jetzt durch. Und dann haben wir uns doch dafür entschieden, das weiterzumachen. Hm. Ja, aber nee, so richtig, ich wollte am Ende nicht mehr, also mein Körper war total auf, ich war dann durch mit dem Wandern, ich wollte irgendwann nur ankommen, aber auf der anderen Seite denkt man sich auch, ja, was soll denn jetzt kommen, wenn das vorbei ist, das große Unbekannte, aber nee, so richtig, ich schmeiß jetzt hin, ich kann mich jedenfalls jetzt gerade ad hoc nicht erinnern. Ja.
Und gerade, du hast ja schon angesprochen, du warst ja auch körperlich, logisch unter einer extremen Beanspruchung. Wie geht man damit um? Oder gab es große Verletzungen jetzt bei dir, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt echt kritisch, wenn ich jetzt weitergehe, habe ich vielleicht auch bleibende Probleme im Knie oder was man sich so vorstellt?
Also ich muss ehrlich sagen, es war mir irgendwie auch so ein bisschen egal, das ist so ein bisschen Wahnsinn, aber vielleicht ist es dieses Gipfelfieber, aber in Form von Wandern. Ich habe mir gedacht, nee, das mit den Knien, das wird sich schon wieder richten, also die Knie, die taten unfassbar doll weh. Ich konnte nicht mehr richtig in die Hocke gehen, ich habe mich immer auf allen Vieren aufstellen müssen, wenn ich auf dem Boden saß. Ich habe drei Zehennägel verloren. Ich hatte eine Nagelbettentzündung angehend, die ich dann aber dadurch, dass ich meine Schuhe oben komplett aufgeschnitten habe, ist sie wieder abgeschwollen. Ansonsten waren keine großen Verletzungen, außer mal ein tiefer Cut am Bein, der sich fürchterlich entzündet hat, aber das war dann mit einem Desinfektionsmittel dann schnell in den Griff bekommen.
Du hattest ja auch den Glück, dass du mit einer Apothekerin unterwegs warst.
Ja, genau.
Warst, ne?
Also, die hatte dann
das
sofort
hat dann schon Vorteile.
Also, die hat sowieso die ganze Gruppe am Laufen, also die Annika hat alle am Laufen gehalten. Also okay, der hat ja andauernd was gehabt. Der hat es ja auch geschafft, die einzige Zecke ganz Kalifornien zu kriegen und von der dann auch noch Borreliose zu bekommen.
Oh nein.
War nicht Borreliose, sondern Lyme Disease. Also die hat sich entzündet und hat den roten Kranz gebildet. Also, Entschuldigung, ich habe gerade den Begriff nicht im Kopf. Na, dann waren zum Glück auch Antibiotika dabei, dann hat er die halt gekriegt. Und ja, es war immer irgendwas, wo sie dann die Wehwehchen heilen konnte. Aber ansonsten, nee, richtig Sorgen gemacht hat man sich darum nicht. Nee.
Bist du denn jetzt wieder alles gut oder hast du jetzt noch irgendwo, wo du sagst, boah, da merke ich noch den doch sehr unterkühlten Zeh, den ich mir da mal geholt habe?
Also wenn die Füße mal kalt sind, dann bleiben die auch lange kalt. Und die Hände genauso, das stimmt schon. Also ich glaube, Erfrierungen ersten Grades waren schon da, weil das wirklich dauert, bis da wieder Wärme drin ist. Ja, das war vorher anders, das stimmt. Ansonsten, nee, die Knie waren nach einem Monat wieder gut. Dann habe ich ein bisschen Muskulatur trainiert und dann hatte sich das mit den Schmerzen auch wieder zum Glück, ja.
Wie verändert einen der Weg denn? Also ich glaube, man geht ja anders aus dem Weg raus oder ist am Ende des Wegs ein anderer Mensch, als man war am Start, oder?
Es ist wirklich so, also ich dachte eigentlich beim Jakobsweg damals, dass ich mich lange stark verändert hätte. Das war tatsächlich nicht so. Ja, da hat man auch so seine Sachen mitgenommen für später. Aber nach so einem Weg, nach diesen Gefahren, denen man sich stellt, es ist ja ein kontinuierliches Heraustreten aus der Komfortzone und in die Lernzone. Und dementsprechend erweitert sich dieser Lernzonenkreis ins Unermessliche. Und man hat im normalen Alltag, wie jetzt, hat man keine Sorgen mehr, hat man keine Ängste mehr. Also ich bin kurz vor der Fertigstellung einer Großbaustelle. Es ist ein Riesenprojekt und ich hätte früher kein Auge nachts zugemacht. Ich schlaf hervorragend, weil ich auch gelernt habe, Leuten zu vertrauen. Natürlich muss man die erstmal kennenlernen, um denen sehr vertrauen zu können. Aber ich kann mich da zurücklehnen. Wenn ich mit denen geklärt habe, wie wir es machen und wie wir es gelöst kriegen, dann kann ich mich da auch zurücklehnen und denen vertrauen in ihrem Arbeitsbereich. Und ich habe auch keine Sorge mehr vor irgendwelchen drastischen Meetings oder Terminen, weil ich mir denke, nichts ist so schlimm wie morgens um 5 vor Mather Pass zu stehen und in diese Eiswand einzusteigen. Nichts ist so schlimm auf dieser Welt. Ja. Also jedenfalls, ja doch, natürlich gibt es 1000 schlimmere Sachen, aber nichts in meinem Alltag kann so schlimm sein. Ne? Ja, Krieg und sonst was, das ist schlimm, klar, und das ist auch schlimmer. Ja. Nein, aber in dem normalen deutschen Alltag kann nicht so schlimm sein wie diese Eiswand oder eine Flussquerung. Und dann denke ich daran, oder wenn ich einen großen Vortrag halte vor zig Leuten, die ich nicht kenne, dann denke ich kurz an Mather Pass und dann sabbel ich da runter und dann ist das alles passé. Ja, das habe ich wirklich, wirklich enorm mitnehmen können.
Also die Herausforderungen, die im Alltag so einem übermächtig vorkommen, die werden da plötzlich kleiner. Ja klar, ihr seid ja da 6 Monate unterwegs gewesen und da ging es wirklich um die grundlegenden Überlebenssachen. Ne? Ja. Wo finde ich einen Schlafplatz? Wo finde ich was zu essen? Habe ich überhaupt genug zu essen? Und komme ich mit der Natur so weit klar, dass ich da heil rauskomme aus der Sache? Ne? Und ich glaube, dann reduzieren sich so manche Sachen schon extrem.
Und ich habe sehr extrem, also ganz viele haben angefangen, exzessiv Sport zu betreiben, weil der Körper nach dieser Bewegung schreit, weil der Körper auch so Adrenalin will oder das Gehirn. Also ich bin so ein bisschen Crossfit-süchtig geworden, weil ich dadurch jeden Tag so meinen kleinen Pass habe, weil es ja ein sehr intensives Training ist und das ist so meine kleine Wall, die ich jeden Tag durchbrechen muss. Ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder. Ich habe davor sehr gerne gekocht. Und sehr lange nach dem Trail war Essen für mich nur Kohlenhydrate, Fett und Proteine und davon genug reinkriegen. Und das Essen war total uninspiriert und man hat dann einfach so die gewisse Anzahl Makro-Nährstoffe zu sich genommen, hat geguckt, dass die Kalorien passen für den Tag und für den Sport und dann war man damit zufrieden. Also total anspruchslos plötzlich. Und ich habe auch sehr lange nach dem Trail, ehrlich gesagt, nur einmal die Woche geduscht, weil ich irgendwie keinen Sinn gesehen habe, öfter zu duschen.
Das verträgt sich natürlich ein bisschen schlechter in Besprechungen und wenn man doch irgendwelche Vorträge hält oder so im Büroalltag, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ne?
Irgendwie war ich fein damit und es hat sich auch keiner beschwert. Oder es gab so den kleinen Moment, wo ich dann mein Haferflockenglas mit Wasser aufgefüllt habe, das geschüttelt habe und das Wasser getrunken habe. Dieses Restewasser mit Haferflocken und Restessen, weil man das auf dem Trail auch so gemacht hat. Man hat den Topf dann mit dem wertvollen gefilterten Wasser mit Hand oder einem Spatel sauber gemacht und dann hat man das Wasser getrunken, weil, es ist gefiltert und das kippt man nicht weg, das war ja viel Arbeit und es sind auch noch Nährstoffe, die nimmt man natürlich auch noch auf und dann guckte der Kollege so schräg über den PC zu einem rüber und gesagt, was machst du denn da gerade? Ja, merkt man gar nicht, dass das nicht normal ist.
Also das sind so Sachen, die nimmt man wahrscheinlich eine Weile mit, das wird sich so irgendwann auch mal wieder versteifen. Ne?
Ja,
richtig. Was ich auch mir vorstellen kann, und das hast du auch so geschrieben, man strebt ja auf dieses Ziel hin, hey, ich möchte Kanada erreichen, bevor das Visum abläuft und innerhalb der 6 Monate. Und ihr habt es ja auch, glaube ich, einen Tag vorher geschafft, bevor es rum gewesen wäre. Also man hat einfach dieses dieses große Ziel und strebt drauf zu. Und danach fällt mir so in ein Loch rein. Ne? Du hast gesagt, die Post-Trail-Depression. War das bei dir auch so? Und wie geht man damit um? Wie kommt man damit klar, dass man dieses eine große Ziel erreicht hat und jetzt da steht und sich fragt, ja und jetzt?
Also wir haben so einen mentalen Ratgeber, der sich wirklich nur aufs Fernwandern spezialisiert, vorher gelesen. Und also der handelt darüber, wie man sich selbst psychisch vorbereitet oder mental vorbereitet auf so einen langen Weg. Und der warnt einen auch schon vor, was unterwegs an Nervsachen sein wird. Und der rät eben auch dazu, diese 10 Punkte aufzuschreiben, was man macht, wenn man es nicht schafft und wenn man es schafft und warum man es macht. Und der warnt eben auch, er hat ein ganzes Kapitel ist der Post-Trail-Depression gewidmet. Und da gibt es dann eben auch Hinweise darauf oder Tipps, wie man damit umgehen kann. Ja. Und wir haben uns deshalb schon mental darauf eingestellt, da wird was kommen und haben uns danach eben dann dafür entschieden, okay, wir fliegen erstmal nochmal 3 Wochen nach Mexiko und liegen nur am Strand und bleiben nur an einem Ort. Mhm. Nochmal Sonne tanken, erstmal das Ganze verarbeiten, was da jetzt hinter einem ist, weil man kann das gar nicht glauben, dass man plötzlich in Kanada steht. Man kann sich an jeden Tag erinnern, der passiert ist und man kann sich an jeden Abschnitt erinnern, wo man gezeltet hat. Das ging wirklich, also jetzt leider nicht mehr so drin, aber ich konnte mich wirklich ein Jahr lang an jeden Tag, an jeden Zeltplatz erinnern.
Und ja, Wahnsinn.
Das so intensiv gelebt und plötzlich ist das vorbei. Und plötzlich sitzt man im Flieger und naja, hat wieder normale Klamotten an und hat den Bart gestutzt und hat die Haare vielleicht geschnitten. Und okay, man ist erstmal nochmal in Mexiko und da ist auch nochmal alles spannend, aber dann ist man plötzlich wieder in Deutschland im November, ist wieder im Büro, im grauen Kiel und sitzt da und weiß gar nicht, okay, und merkt dann, okay, jetzt geht's los. So, jetzt weiß ich nichts mehr mit mir anzufangen, weil der Tag plötzlich langweilig ist. Der Tag ist plötzlich, es passiert nicht mehr jeden Tag irgendwas Spannendes. Obwohl man ja vorher, wenn man viel geht, es passiert ja auch nicht viel, aber man ist in wunderschöner Natur. Der Körper schüttet ganz andere Hormone aus. Ne, das Gehirn ist nicht mehr so.
Ich wollte gerade sagen, so ein Trail-Alltag hattest du ja auch geschrieben, das ist eigentlich auch eine Routine irgendwann. Richtig. 5 Uhr aufstehen, frühstücken, packen, losgehen, Pause.
Ist auch so ein Büroalltag also, eigentlich. Ja. Ne? Habe ich auch meinem Cousin gesagt. Er meinte, wie habt ihr das denn gemacht? Ich sage, ja, es ist wie bei der Arbeit, man geht halt hin. Ne? Ja. So. wenn ich jetzt morgens aufstehe, dann bleibe ich ja auch nicht liegen, weil ich keine Lust auf die Arbeit habe. Ich gehe ja trotzdem zur Arbeit, obwohl ich keine Lust habe. Und das ist da morgens auch so. Es ist irgendwann die Arbeit. Und auch davon kann man genervt sein. Aber trotzdem schüttet der Körper ganz andere Hormone täglich aus. Mhm. Und man ist mit den Leuten umgeben, die man gerne hat. Und nur mit den Leuten, die man gerne hat. Man kann da ja aussortieren. Ja. Wenn ich eine Person nicht mag, bin ich schneller oder langsamer als die Person. So, das ist ja im Alltag nicht so. Und plötzlich sitzt man im Alltag und weiß, da draußen ist das der Ort, wo wir eigentlich hingehören, die Natur, das unbekümmerte, reine Gehen, dieses reduzierte Leben. Man weiß, was man eigentlich nur noch braucht und man weiß, dass man hier im Alltag überhäuft wird mit Infos, die überhaupt nicht nötig sind. Wir haben so eine Informationsflut, auch bei der Arbeit. Jeder schickt jedem eine E-Mail im CC. Das Gehirn wird die ganze Zeit dauerbeansprucht. Mhm. Und am Ende in Washington war das so, dass ich aus buddhistischer Sicht, ich bin jetzt kein Buddhist, aber ich habe mich gefühlt, als wäre ich kurz vor der Erleuchtung, weil Körper und Geist irgendwann auf der gleichen Beanspruchungsebene waren. Okay. Und das habe ich so vorher und nachher noch nie erlebt, dass ich in so einem inneren Frieden war, den ich dann ja da in Kanada plötzlich beerdigen musste und so sozusagen zurücklassen musste. Jetzt bist du gerade eingefroren, jetzt nicht mehr. Und dann sitzt du da und hast das alles erlebt und weißt nicht, ob du das jemals wieder erleben kannst. Und das schiebt dich dann so kontinuierlich langsam in die Post-Trail-Depression. Und das Buch rät dazu, nimm Projekte an. Mach irgendwas anderes. Trainier für einen Marathon. Gründe eine Firma. Weiß ich nicht. Renovier dein Haus. Irgendwas danach brauchst du, damit du nicht nur auf der Couch liegst und Serien binge-watcht und
Aber du hast zurück in deinen alten Job gefunden und hast da den Wiedereinstieg auch offensichtlich ganz gut hingekriegt, weil wenn du jetzt schon dabei bist, wieder ein Bauprojekt abzuschließen,
Also ich muss ehrlich sagen, ich war im Januar kurz vor der Kündigung. Ja. Also ich war kurz davor zu sagen, ich schmeiß jetzt hin. Ich habe dann halt einfach angefangen, eine Weiterbildung zum Erlebnispädagogen zu machen, zum Teaminstructor, weil ich eben gemerkt habe, ich möchte gerne Touren anbieten. Und ich habe gemerkt, dass in der Sierra Nevada diese enormen Spannungen in den Gruppen waren und wollte wissen, wie man damit umgehen kann, woran sowas liegt. Und deswegen habe ich sowas neben dem Job gemacht, habe mich dann um das Buch gekümmert und dann dadurch dass ich, also ich war kurz vor der Kündigung und dann stand plötzlich mein Kollege, mein guter Kollege dann in meinem Büro. Ich hatte auch kein Projekt zu der Zeit und habe so zugearbeitet. Und dann stand er in meinem Büro und sagte, du, bei dem Großprojekt brauche ich jetzt jemanden für die Baustelle, hast du Lust einzusteigen? Dann habe ich gedacht, boah, ey, ich muss erstmal eine Woche nachdenken, bevor ich zusage. Habe mich Gott sei Dank dafür entschieden und habe damit auch wirklich ein neues Projekt für mich gefunden. Also hatte dadurch leider dann parallel vier Projekte auf einmal, habe mich sozusagen überladen damit. Aber es hat mir dann sehr geholfen. Und als ich für mein Buch dann das Manuskript eingereicht habe, war dann auch dieser Verlustschmerz vorbei. Also es ist dann so, dass diese Post-Trail-Depression, ne, diese ganzen fehlenden Hormone dafür sorgen, dass man sich wie in einem Liebeskummer fühlt. Mhm. Also man fühlt sich, als wäre eine Person gestorben oder man hätte eine große Liebe verloren. Die Liebe kann jetzt in der Person, also die ist so gemischt, das Leben ist weg, dieses Trail-Leben ist weg, das Trail-Ich ist irgendwo begraben in einem, das ist auch nicht mehr da und man vermisst auch fürchterlich die Person, mit der man unterwegs war.
Aber du kannst ja nach wie vor oder hast wahrscheinlich auch nach wie vor Kontakt zu deiner Tramily, zu deiner Trail-Familie, ne?
Richtig, und man macht dann auch nochmal Wanderungen zusammen und das hilft dann auch in diesem Prozess super doll. Man hat nachts um drei wach gelegen, schreibt ein Kumpel in Nürnberg und der antwortet nachts um drei, weil der auch nachts wach liegt. Ja. Und man kann sich ganz genau mit dieser Person, oder die Amerikaner sind so auch wach, weil es tagsüber ist, man kann sich dadurch austauschen über das, was gerade in einem vorgeht. Jeder ist für einen da. Also es ist dann auch so bewegend. Also es waren dann auch Leute, die mir bei Instagram geschrieben haben, als wir angekommen sind, die ich gar nicht kannte, die aber meinten, du, ich bin den Weg auch gegangen und du brauchst jetzt Kontakt. Also wenn was ist, schreib mir jederzeit. Also ich habe das ja auch durchlebt. Na, wenn was ist, dann melde dich bei mir, weil eben die schon den Prozess durchgemacht haben und wussten, okay, du brauchst jetzt deinesgleichen, die das nachvollziehen können, was bei dir los ist. Weil, na klar, will die Familie einem helfen oder Freunde. Aber die können gar nicht.
Aber die sind den Weg ja nicht gegangen, die können das auch nicht verstehen, also, was da passiert. Ja. Ne?
Also, man möchte das dann mit denen verarbeiten, die das auch durchgemacht haben.
Ja, klar.
Das macht es dann leichter. Und
das ist ja praktisch, dass du es mit Annika gemacht hast, also mit dem Menschen, der dir eher am nächsten ist. Und dann ist der Weg zum Menschen, der das kapieren kann, ja gar nicht weit. Ne?
Ja, richtig. Das auch. Und gibt dann ja auch, ja, sonst lass doch mal zum Sport oder so, wird dann vorgeschlagen. Mhm. Und also man hat dann bis heute immer noch Kontakt. Also ich gehe jetzt im Mai wieder wandern mit zwei Freunden vom PCT, also mit Chainsaw und Farty Poopface. Also mit denen geht's dann hier in Kiel auf die Fähre und dann rüber nach Schweden wandern. Und dann vorletztes Jahr waren wir mit Chainsaw in Norwegen wandern und auf den Trail Days die Holländer getroffen. Und wenn die Amerikaner in Europa sind, dann schreiben die immer, yo, wir sind unterwegs, habt ihr Zeit, euch irgendwo zu treffen? Die denken ja immer, dass man mal eben schnell in Frankreich sein kann. Das ist natürlich so ein bisschen süß.
Ja, aber gut, ich glaube, die haben anderes Gefühl für ihre Entfernung. Das ist, glaube ich, bei den Nordamerikanern ein Stück weit so. Ja, ja, was jetzt ist dann für dich vielleicht diese Triple oder Triple Crown? Also eine Option, das ist ja PCT, den AT, den Appalachian Trail und den Continental Divide Trail. Es gibt ja einige, die sagen, sie wollen diese drei Wege gemacht haben und die haben eben dann diese dreifache Krone. Spielst du mit dem Gedanken?
Also mit dem Gedanken habe ich schon immer gespielt und ich finde ihn auch nach wie vor interessant. So, aber man sagt halt auch im Hiker-Jargon, entweder du gehst einen Weg oder du gehst alle Wege.
Okay.
So,
aber der eine, der mit euch unterwegs war, der okay, der ist ja nur den Appalachian gegangen und mit euch den PCT. Ist der schon am Continental Divide dran oder ist das für den keine Option?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist, also wie gesagt.
Vielleicht reichen ihm auch zwei.
Man kann ihn ja auch noch mit 60 laufen, das ist immer so die Sache. Also solange, ich glaube, irgendwann macht man das. Also und bei mir ist es jetzt, ich möchte eigentlich schon gerne eine haben. Ich habe da großes Interesse dran, aber es passt im Moment einfach nicht rein. Wir wollten eigentlich dieses Jahr mal auf den CDT gucken. Aus diversen Gründen wird das nichts. Und aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ich habe schon ein sehr, sehr starkes Interesse daran. Muss natürlich im Leben passen. Ich will ja auch irgendwann eine Familie gründen. Aber wir schauen mal. Der PCT war der Lebenstraum. Ja. Wirklich das Ziel, was ich unbedingt erreichen wollte. Der Rest ist nice to have.
Okay, aber das ist ja gut, wenn man so sehen kann. Das nimmt ja auch wieder einen gewissen Druck raus. Das
nimmt eine ganze Menge Druck, ja.
Was du auch mitgebracht hast vom Trail, das fand ich auch ganz interessant. Du hast ein kleines Start-up jetzt gegründet, nämlich rund um das Leppi. Das ist jetzt so ein Hygieneding, ne? Also ich sag mal, es ist zum Klopapier sparen, vor allem für die Mädels, ne? Dass man, wenn man das kleine Geschäft verrichtet hat, nicht Klopapier benutzen muss und da Unmengen mitschleppen und die auch entsorgen muss. Da ist auch vielleicht so ein Projekt, das da rausgegangen ist und das dir über diese Postural Depression vielleicht auch weghilft, einfach zu sagen, ey, es ist eine gute Idee, das zu machen, schont die Umwelt, ich baue da was Schickes auf.
Ja, richtig, das ist auch so über Jahre rangereift, das Ganze. Und ja, es ist auch eins der Projekte, der vier Projekte, die ich aufgezählt habe, weil man dann plötzlich ja auch noch ein kleines Startup hat, um das man sich kümmern kann. Es ist daraus gewachsen, ich bin auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen und habe dann immer Obst gepflückt. Und am Jakobsweg direkt auf der Seite ist es alles abgepflückt. Also geht man auf die andere Seite der Obstbäume, die abseits des Weges sind, und stolpert durch eine Klopapierwiese, weil alle hinter den Büschen pinkeln und das Klopapier liegen lassen. Und das Klopapier, das bleibt einfach 1 bis 2 Jahre liegen. Die Zellulose, die braucht einfach lange, um sich zu zersetzen. Und es sieht aus wie eine riesige Kloake. Also der Jakobsweg ist das längste Pissoir der Welt. Und dann bin ich zurück nach Hause gekommen und sehe Werbung auf Instagram für ein Pinkeltuch aus den USA. So. Ja. Und das Prinzip dahinter ist, dass es ein Stoff ist, der ist mit Silberionen versetzt, und man wischt sich nach dem Pinkeln einfach mit diesem Stoff ab anstelle des Klopapiers, und dann klipst man das zusammen und der Stoff entwickelt keinen Geruch wegen der Silberionen und ist dadurch, wenn der trocknet dann einfach, es ist ja auch nicht viel Pipi, womit man sich abwischt, und dann trocknet das einfach, kann man festklipsen am Rucksack oder an der Bauchtasche, oder also Annika hat ihn immer quer an der Brusttasche so hängen oder am Brustgurt vom Rucksack, weil der einfach nicht riecht und man kommt schnell ran, wenn man mal pinkeln muss, sich mal hinhockt, und man kann es dadurch bis zu 7 Tage am Stück verwenden und schmeißt es danach einfach in die Wäsche oder wäscht es von Hand mit Seife aus. Und der Vorteil ist, man muss kein Klopapier benutzen und lässt kein Klopapier liegen. Der zweite Vorteil ist, Leute, die trotzdem noch Klopapier verwenden wollen, fangen an nachzudenken und sagen, ja, nee, okay, klar, benutzt doch Klopapier weiter, aber man hat immer einen Zipbeutel dabei, wo sein Müll reinkommt, dann schmeißt das Klopapier doch dazu. Und dann entsorgt es irgendwo in der Stadt, irgendwie im Mülleimer, und dann liegt es nicht in der Natur rum und stört die Augen nicht. Und in den USA hat dieses Pinkeltuch einfach dafür gesorgt, dass alle Trails klopapierfrei sind. Und ein ganz spezielles Leave-No-Trace-Empfinden der Leute entwickelt wurde, der kompletten Hiker-Community, auch Tageswanderer, alle haben ein Pinkeltuch dabei, um dafür zu sorgen, dass nichts mehr rumfliegt. Und das wollten wir eben auch nach Europa bringen, ne? Und dann hat man da immer geguckt und da habe ich mich immer aufgeregt in den Bergen, oh Mann, hier liegt überall Klopapier, warum gibt's hier jetzt keine Pinkeltücher? Und dann sagte Annika irgendwann, ja, dann mach du das doch. So, lass das doch mal einfach machen. Und dann habe ich mir angefangen zu recherchieren, dann haben wir uns mal hingesetzt und haben zusammen so eine schöne Tropfenform entworfen und dann den Prototypen selbst genäht, den ersten, und dann auf Korsika getestet bei einer Wanderung und gemerkt, okay, das funktioniert, und uns dann Namen ausgedacht und rollte das so langsam vor sich hin, bis wir dann die ersten wirklichen richtigen Läppis vorm PCT dann in der Tasche hatten. Und da war noch kein Workshop.
Ich habe die schon zum PCT gehabt. Ach, ja, ich dachte, aber das wäre jetzt so aus dem PCT ein Gedanke gewesen. Und da
also wir haben es auf dem PCT, also Annika hat ihren 6 Monate am Stück benutzt. 6 Monate am Stück denselben Läppi, und haben dann auch schon Fotos geschossen und sind danach dann auf den Markt gegangen.
Okay. Ne? Naja, gut, das ist dann ja wirklich hardcore erprobt. Also
ja, der ist wirklich
noch mehr als PCT erproben kann man ja fast nicht.
Nee, richtig. Also, und der war dann aber auch tot, ne? Also, der hat so viel UV-Strahlung abbekommen.
Naja, gut.
Der war jeden Tag draußen, wurde jeden Tag 7-mal genutzt. Wir haben das mal hochgerechnet. Also, so oft, wie der benutzt wurde, würde es wahrscheinlich 5 Jahre lang bei normaler Urlaubsplanung halten, das Ganze.
Ja. Ja. Naja, gut, das ist ja ein enormer Verschleiß von Ausrüstung und Mensch und Material und Nerven und allem gewesen.
Richtig.
Das Abenteuer. Und ich verlinke den dann auch, oder ich schreibe die Homepage von Läppi natürlich auch gerne in die Shownotes rein.
Super, also, danke.
Sich jemand da überlegen kann, naja, das wäre auch was für mich. Würde der Umwelt bestimmt gut tun, wenn da weniger Klopapier verwendet wird. Egal, ob jetzt in den USA oder bei uns. Also in den Alpen denke ich manchmal auch, kann man das nicht wieder mitnehmen, ne?
Aber es ist ja eh in der Hand, in dem Moment, wo man wischt, ne? Ich habe es in der Hand, weil ich mich damit abgewischt habe. Wo's das Problem, das einfach kurz in den Müllbeutel zu werfen? Und da wollen wir die Leute für sensibilisieren. Klar, man kriegt's nicht ausgemerzt, aber sobald wir anfangen, mit Leuten darüber zu reden, fangen die an, überall Klopapier zu sehen. Und ich kriege andauernd Fotos geschickt von Leuten, die irgendwo unterwegs sind und sagen, ja, hier vielleicht für eure Webseite, hier ist schon wieder überall Klopapier. Und ich habe jetzt angefangen, so Hundekotbeutel mitzunehmen und mein Klopapier mal da reinzuwerfen. Und darum geht's ja bei Läppi.
Schön, wenn da was passiert, muss man sagen. Also das
wir wollen ja niemanden dazu zwingen.
Nee. Und, aber ja, darauf hinweisen und eine gute Lösung anbieten, das kann nicht schaden, wenn man da die Welt versucht, so ein Stück weit besser zu machen. Ja, jetzt sind wir aber auch am Ende vom Gespräch. Puha, ein langer Riemen. Genauso, genauso lang wie der PCT. Nee, nicht ganz so lang. Ja, man kann ja gespannt sein auf dein Buch. Das kommt ja die Tage raus. Da kann man das alles nochmal nachlesen. Und auch die ganzen Leute, mit denen ihr da unterwegs wart, die kommen da unheimlich lebendig einem vor Augen. Und man kriegt nochmal ein anderes Gefühl auch für den Weg und was es für eine Anstrengung ist. Wobei, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde, es kam sehr gut rüber, mit welchen Schwierigkeiten ihr zu kämpfen hattet. Und ich denke für mich, es ist sehr weit außerhalb meiner persönlichen Komfortzone. Ich würde es nicht machen, aber ich habe sehr gern mit dir drüber gesprochen und auch das gelesen. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich rede immer sehr gerne über diesen Weg. Also es ist eine Passion geworden. Ist ja auch ein
Erlebnis, muss man sagen.
Ja, richtig. Ja.
Und wenn du mal dann die anderen beiden Wege hast, dann sprechen wir nochmal.
Gerne.
Vielen Dank.
Ja,
und
danke.
Wenn euch, liebe Hörende, der Podcast gefällt und ihr wollt keine Episode mehr verpassen, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch Outdoor per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar auch auf Facebook und Instagram halten wir euch über alles auf dem Laufenden, was die Outdoor-Welt bunt und schön macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.